Im Jahr 1941 fand der japanische Luftüberfall statt auf Pearl Harbor. Wir wissen, dass die amerikanische Kriegsmarine sehr schwer getroffen wurde, dass viele Schiffe innerhalb weniger Minuten versenkt wurden. Unter anderem sank an diesem denkwürdigen Tag auch ein Schlachtschiff. Dieses Schlachtschiff wurde erst nach Kriegsende gehoben. Man fand etwas Schreckliches. Als man das Schlachtschiff gehoben hatte, stellte man fest, dass damals 8 Mann unter Deck eingeschlossen worden waren, in einer Vorratskammer. Sie hätten sich von den Vorräten jahrelang ernähren können, nur wussten sie, der Sauerstoff wird nicht so lange reichen. Sie haben genau Tagebuch geführt, diese 8 Matrosen, die unter Deck eingeschlossen waren. Sie haben sich abgewechselt und haben viele Stunden während eines Tages, Tag für Tag, Klopfzeichen gegeben in der Hoffnung, dass man auf die Idee kommt, es könnten unter Deck noch Männer eingeschlossen sein, in der Hoffnung, dass jemand sie suchen wird. Aber ihre Hoffnung wurde enttäuscht und so erstickte einer nach dem anderen. Sie starben an Sauerstoffmangel. Der Letzte, der noch am Leben war, führte die letzte Seite des Tagebuches und er machte die Eintragung: Wir klopfen. Ich bin der Letzte, der am Leben ist. Warum kommt niemand? Warum sucht uns niemand? Man hat dieses Tagebuch gefunden. 8 Männer erstickt. Gestorben an Sauerstoffmangel. Die letzte Frage. Wir haben gewartet, niemand kam. Gibt es niemand, der uns rettet? Für diese Matrosen gab es keine Hilfe. Aber die Frage kann jeder von uns ebenfalls stellen, in einem anderen Zusammenhang. Gibt es niemanden, der mich rettet? Ich bin ein Sünder. Ich kann mich aus eigener Kraft von der Sündenschuld nicht befreien. Ich freue mich, dass wir heute Abend den Bericht hören werden, den uns die Heilige Schrift gibt, von einem einzigartigen Retter, der buchstäblich jeden Menschen, und mag er noch so tief in Sünde gefallen sein, aus Sündenschuld, Sündennot retten kann, um ihm ewiges Leben zu schenken. In diesem Zusammenhang lese ich 2 großartige Aussagen im Neuen Testament, Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17, auf Seite 122. Denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt gerettet werde durch ihn. Wir stellen vielleicht die Frage, ja, und wie wird man nun gerettet? Lesen wir dazu noch den Vers 36 im selben Kapitel. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf den Sohn hört, wird das Leben nicht schauen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Unter Umständen sagt jemand, soll das alles so einfach sein? Hier ist die Rede von einem, der retten kann. Wenn jemand als Retter auftritt, dann muss es jemanden geben, der gerettet werden muss. Kürzlich kippte ein Boot auf dem Main um und als man feststellte, dass hier Menschen in Lebensgefahr waren, sprang unter anderem ein Retter ins Wasser. Er ging selbst unter. Er war nicht in der Lage, den anderen zu retten. So starb nicht nur er, sondern auch derjenige, der zuerst in Lebensgefahr gekommen war. Das Wasser war zu kalt. Ein Retter ist nur dort notwendig, wo es jemanden zu retten gilt. Jesus Christus ist der Retter für diese Welt, weil es auf dieser Welt Sünder gibt. Es ist allerdings sehr schwer, das einzugestehen, dass man ein Sünder ist. Damit kommt die Frage auf, was ist denn eigentlich Sünde? Die Heilige Schrift sagt uns, dass Sünde Gesetzwidrigkeit ist. Es gibt verschiedene Begriffe in der Heiligen Schrift für Sünde. Sünde kann einmal Rebellion heißen. Wir rebellieren, wir lehnen uns auf gegen Gott. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Sünde kann aber auch heißen, vom rechten Weg abkommen. Sünde kann heißen, ein Ziel verfehlen. Sünde, was ist denn das? Da gibt es sicherlich ungezählte Antworten. Eine Dame meinte, ich habe Übergewicht. Natürlich bin ich ein Sünder. Wenn ich ein Stück Torte mit Schlagsahne esse, sollte ich nicht tun. Das war in ihren Augen Sünde. Ein Herr sagte mir, der Arzt hat mir Bohnenkaffee verboten. Eine Tasse Bohnenkaffee ist für mich Sünde. Viele haben die Vorstellung, wer ein Mörder ist, ist ein Sünder. Oder Ehebruch ist Sünde. Und man schätzt sich glücklich, dass man weder Mörder noch Ehebrecher ist und meint, in dem Fall habe ich Glück gehabt. Ich bin kein Sünder. Ein lebenslustiger Typ sagte, Sünde ist ein veralteter Ausdruck für einen Wochenendausflug mit einer Strohwitwe. Na und? Man muss die Gelegenheiten wahrnehmen, wenn sie sich bieten. Wir machen darüber keine große Reklame. Sollte sich dennoch herumsprechen, dann wäre uns beiden das allerdings sehr unangenehm. Es gibt so viele Vorstellungen über Sünde. Lesen wir, was die Bibel sagt. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, verübt auch die Gesetzwidrigkeit. Die Sünde ist ja die Gesetzwidrigkeit. Sünde, Gesetzwidrigkeit. Wenn hier von einem Gesetz die Rede ist, dann stellen wir die Frage, was ist denn das für ein Gesetz? Der Sünder übertreten. Das sind die 10 Gebote. Anders ausgedrückt, der Wille Gottes, wie in der Bibel beschrieben wird. Die eigentliche Ursünde, die in jedem Menschen schlummert, ist die Auflehnung gegen Gottes Willen. Wir rebellieren gegen das, was Gott will. Nelson Bell sagte, ich lese die Morgenzeitung mit ihren Berichten über Krieg und Leiden, Verbrechen und tödlicher Lust, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die Vernunft sagt mir, dass etwas mit dieser Welt nicht in Ordnung ist. Nur die göttliche Offenbarung zeigt mir, dass es die Sünde im menschlichen Herzen ist und dass Sünde der Ungehorsam dem Gebot Gottes gegenüber ist. Wir wollen heute Abend 3 Aussagen lesen, die uns ein wenig tiefer in dieses Thema einführen. Jakobus 4, Vers 17. Wer daher recht zu handeln weiß und nicht so tut, dem ist es Sünde. Im Allgemeinen ist es so, dass wir unerfüllte Verpflichtungen Gott gegenüber weniger schwerwiegend ansehen als tatsächlich vollbrachte und vollführte Sünden. Die Aussage der Bibel ist eine ganz andere. Wer Verständnis hat über den Willen Gottes und den Willen Gottes trotz diesem Verständnis, das er besitzt, nicht auslebt, wer den Willen Gottes nicht erfüllt, der wird zum Sünder. Das ist das, was dieser Text hier sagt. Wer daher recht zu handeln weiß und nicht so tut, dem ist es Sünde. Wir könnten hier unter Umständen von den sogenannten Unterlassungssünden sprechen. Da meinte jemand, und er hatte sich über all das Gedanken gemacht, dann ist es ja besser, wenn ich in Unkenntnis über den Willen Gottes bleibe. Dann kann mich Gott nicht dafür verantwortlich machen. Es ist besser, ich lerne den Willen Gottes erst gar nicht kennen, dann brauche ich ihm auch nicht aus dem Weg gehen. Dann ist es besser für mich, es wäre besser gewesen, ich hätte keine Kenntnis erhalten, welches der Ruhetag Gottes ist und vieles andere. Nun, wir Menschen sind eigenartige Geschöpfe. Wir suchen immer wieder im Leben irgendeine Hintertür zu finden, um unserer Verantwortung zu entgehen. Jesus hat diesen Fluchtweg durch die Hintertür im Leben verschlossen. Seite 122, Johannes 3, Vers 19 bis 21. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Jeder nämlich, der Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht offenkundig werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit an seinen Werken offenkundig werde, dass sie in Gott getan sind. Ein Geschäftsmann bekannte, nachdem er diesen Text gelesen hatte, dann stehe ich praktisch jetzt unter dem Gericht Gottes. Für mich trifft das genau zu, ich habe die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Ich wollte dem Licht aus dem Weg gehen. Und in dem Augenblick, wo man sich bemüht, dem Licht aus dem Weg zu gehen, steht man schon unter dem Gericht Gottes. Ich freue mich, dass Jesus diesen Fluchtweg verriegelt hat durch die Hintertür, die wir gerne öffnen wollen, um der Verantwortung zu entgehen. Wir haben also eben den Text gelesen. Wenn wir etwas wissen, wer daher recht zu handeln weiß und nicht so tut, dem ist es Sünde. Lesen wir eine andere Aussage auf Seite 213, Römer Kapitel 14, Vers 23, der letzte Satz. Alles, was nicht aus gläubiger Überzeugung geschieht, ist Sünde. Dieser Hinweis ist besonders für gläubige Menschen gedacht, deren Gewissen durch Bibelstudium und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes geschärft wurde. Ein Ungläubiger kann im Zweifel sein, ob eine Handlung richtig oder falsch ist, weil er kein geschärftes Gewissen besitzt oder er hat ein fehlgeleitetes Gewissen. Aber für Gläubige bedeutet das etwas ganz anderes. Für Gläubige müssten wir das so formulieren: Wenn Zweifel darüber bestehen, ob man eine bestimmte Sache tun soll, wenn man also Zweifel hat, ob eine Angelegenheit richtig ist, und man tut sie in diesem Zweifelsfall, dann ist es schon Sünde. Nun, ich persönlich habe einen Grundsatz gefunden für mich, und der hat auch schon vielen anderen geholfen. Ein Grundsatz, den man an jedem Platz der Welt anwenden kann, der überall Gültigkeit hat. Wenn ich unter Umständen mir überlege, einen bestimmten Ort aufzusuchen, wenn ich mir überlege, ob ich mir etwas Bestimmtes ansehen soll, meinetwegen ein Fernsehprogramm, oder ganz gleich, was ich tun will, stelle ich mir persönlich die Frage: Herr Jesus, wirst du dich hier wohlfühlen können? Wenn ich mir des ehrlichen Herzens mit Ja beantworten kann, dann fühle ich mich wohl, wenn ich es tue. Muss ich mir eingestehen, Herr Jesus, ich weiß nicht richtig, ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass du dich hier wohlfühlen kannst, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und wenn ich es trotzdem tue, habe ich eine miserable Zeit. Wie sieht das praktisch aus? Die meisten von uns werden einen Fernseher besitzen. Wohl dem, der keinen hat. Die Programme sind momentan nicht die besten. Und überhaupt die guten muss man sich aussuchen. Aber die Versuchung ist groß, auch einmal ein anderes Programm einzuschalten. Und so kann ich mir die Frage stellen: Herr Jesus, kannst du dich hier wohlfühlen bei diesem Programm? Ich bin schon oft aufgestanden, weil ich festgestellt habe, er kann sich nicht wohlfühlen, ich hätte eine miserable Zeit. Aber angenommen, ich würde sitzen bleiben. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen: Herr Jesus, du kannst dich nicht wohlfühlen, aber ich bleibe sitzen. Bequemlichkeit. Und plötzlich klingelt's. Da geht uns vieles durch den Kopf. Wer mag das sein? Wenn der mich jetzt sieht bei dem Fernsehprogramm, das geht schlecht. Ich gehe also hin und schalte den Kasten aus. Und es vergeht einige Zeit, bis ich dann schließlich zur Tür komme und sie öffne mit Herzklopfen. Der Nachbar steht vor der Tür. Ich sage: Es tut mir leid, meiner Frau ist das Salz ausgegangen. Könnten Sie uns ein wenig Salz leihen? All die Aufregung, das Herzklopfen umsonst. Perfekter Heuchler. Viel Nervenkraft ist draufgegangen. Wir wollen es einmal aussprechen, wie es wirklich ist. Wenn ich mir aber dessen bewusst bin: Herr Jesus, du kannst dich wohlfühlen, dann kann klingeln, wer will. Ich brauche mich nicht schämen, ich kann mit ruhigem Gewissen an die Tür gehen. Da könnte Jesus vor der Tür stehen, es wird mir nichts ausmachen. Ich fand, dass mir dieser Grundsatz in allen Lebenssituationen sehr geholfen hat. Im In- und Ausland, auch da, wo mich kein Mensch gekannt hat. Ich stelle mir immer die Frage: Kannst du dich wohlfühlen bei dem, was ich tue, ansehe, dort, wo ich hingehen will. Alles, was ohne eine klare Überzeugung getan wird, ist Sünde. Wir könnten die Sünde in drei Gruppen einordnen. Erstens, den erkannten Willen Gottes ablehnen. Zweitens, die Vernachlässigung oder Ablehnung, eine erkannte Forderung Gottes zu erfüllen. Und drittens, etwas tun, was das Gewissen ablehnt. Entscheidend ist nicht das, wie ich über die Sünde denke. Entscheidend ist, wie Gott über die Sünde denkt. Diese drei Sündendefinitionen gab uns der Schöpfer Gott, der unser Erlöser wurde und der unser Richter sein wird. Die wenigsten von uns werden behaupten, dass sie ungläubig sind. Deswegen bin ich einmal auf die Dinge eingegangen, die einen gläubigen Menschen bisweilen beschäftigen. Das Schwerste, was uns über die Lippen kommt, ist das Eingeständnis, ich habe etwas verkehrt gemacht. Und noch schwerer wird es, wenn wir den nächsten Schritt gehen und sagen, bitte verzeih mir. Jesus Christus ist für eine bestimmte Menschenklasse gestorben. Lesen wir das in Römer Kapitel 5, Vers 6 bis Vers 8 im Zusammenhang. Ist doch Christus für uns Gottlose gestorben zu einer Zeit, da wir noch elend waren? Denn schwerlich wird einer für einen Gerechten sterben. Für den Guten zu sterben dürfte vielleicht einer auf sich nehmen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus Christus ist nicht für Heilige gestorben, er ist nicht für die hochanständigen Menschen gestorben, er ist für Sünder gestorben. Die meisten sind sehr anständige Menschen. Ich bin anständig. Und dann kommt eine lange Aufzählung, wie anständig sie sind. Wer anständig ist, braucht Jesus nicht. Wer aber feststellt, dass er im Leben verkehrt gehandelt hat, dass er Gott beleidigt hat, dass er Dinge getan hat, die er nie verantworten kann, der wird feststellen, dass er ein Sünder ist. Und da gibt es nun Hoffnung, weil es einen gibt, der von Sündenschuld retten kann. Die Botschaft eines Retters, des Retters von Jesus Christus oder Jesus Christus, der Retter, hat nur dann Sinn, wenn es Sünder gibt. Und die gibt es. Der erste Schritt also bedeutet, nachdem ich erkannt habe, dass es einen Retter gibt, ich bin ein Sünder. Als Sünder beschäftige ich mich gern mit dem, der mich von Sündenschuld retten kann. In diesem Zusammenhang lesen wir einen wenig gelesenen Text im Neuen Testament, 1. Korinther 1, Vers 30, links oben in der Spalte. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der für uns Weisheit wurde, von Gott her, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wir wollen uns ein wenig mit diesen vier Dimensionen beschäftigen. Als erstes, Jesus Christus wurde für uns Weisheit. Dem steht die menschliche Erziehung entgegen, besonders hier im Abendland, unsere Schulbildung. Wir werden von jung an dahingehend erzogen und geschult, förmlich ausgebildet, kritisch zu denken, alles unter die Lupe zu nehmen, nichts für bare Münze zu nehmen. Und wir kommen uns sehr klug vor, wenn wir alles zunächst einmal anzweifeln und in Frage stellen. Oder das Stichwort Leistungsprinzip. Wer etwas leistet, bringt es zu etwas. Dazu kommt die eigene Anständigkeit. Du bist doch ein anständiger Mensch. Der eigene Stolz, du wirst es schon schaffen. Du bist tüchtig, du kannst es, du hast gewisse Fähigkeiten. Nun, das Prinzip Gottes ist ein ganz anderes. Gott will uns helfen, weil wir verlorene Todeskandidaten sind. Römer Kapitel 3, Vers 10 auf Seite 200. Wie geschrieben steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Vers 12. Alle fielen sie ab, sind alle mitsammen verkommen, keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Vers 20, denn aus Werken des Gesetzes wird niemand gerechtfertigt vor ihm. Durch das Gesetz kommt ja die Erkenntnis der Sünde. Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sünde ist nicht harmlos, eine Sünde genügt, Römer 6, Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da gibt es das berühmte Schlagwort, einmal ist kein Mal. Es gilt im täglichen Leben gar nicht. Hochspannungsleitung, mancher nimmt sich das Leben, wenn einen Hochspannungsmast besteigt und dann an die Hochspannungsleitung greift, erhält einen tödlichen Stromschlag oder verbrennt. Ich könnte ja nun sagen, hör mal, du bist Seelsorger und du hast es mit Selbstmordkandidaten zu tun. Es wird kein Fehler sein, wenn du dir auf diesem Gebiet Selbsterfahrungen sammelst. Steig doch mal eben da nach oben, damit du andere warnen kannst. Du brauchst nur einmal hingreifen. Du kennst das Motto, einmal ist kein Mal. Aber in Bezug auf Sünde soll es gelten. Du musst alles mal mitgemacht haben, sonst kannst du dir kein Urteil erlauben. Du musst mal dabei gewesen sein. Jesus ist meine Weisheit. Ihr kennt die Dinge besser als ich. Ihr seht klarer. Ihr seht hinter die Kulissen. Was Gott erkannt hat und was bei Gott richtig ist, das ist richtig. Ich wäre töricht, wenn ich das anzweifeln wollte. Ich kann es erleben. Jesus, meine Weisheit, so wie es uns dieser gelesene Text sagt. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kann mir auch von ihm Weisheit erbitten. Und ich lasse mich von Jesus in allen Lebenslagen beraten. Ich bete oft. Ich brauche mir nicht die Karten legen lassen. Ich brauche nicht das Horoskop lesen. Ich brauche nicht zum Wahrsager gehen. Ich brauche mir auch nicht aus der Hand heraus die Zukunft sagen lassen. Wir wissen, dass der Gegenspieler Gottes hinter diesen Dingen steht. Ich frage Jesus und er berät mich in Dingen des täglichen Lebens. Ich weiß, wie man den persönlichen Willen Gottes kennenlernen kann. Er ist meine Weisheit. Seine Erkenntnis und Weisheit übertrifft meine. Ihr kennt die Zukunft. Er weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Ich kann es nicht wissen, aber ich kann mich von ihm beraten lassen. Wir haben es mit einem großartigen Retter zu tun. Das zweite, Jesus Christus, meine Gerechtigkeit. Für den Begriff Gerechtigkeit kann ich auch Rechtschaffenheit setzen. Der eigene Stolz ist häufig ein großes Hindernis, dieses Angebot Jesu anzunehmen. Wir sind doch anständige Menschen, wir sind hervorragende Menschen. Wir sind rechtschaffene Menschen. Tatsächlich ist, dass uns unsere Sünden von Gott trennen. Da gibt es die offenkundigen Sünden, die großen Sünden in Anführungszeichen, Mord, Ehebruch, Diebstahl. Aber es gibt auch noch andere Sünden, über die man gar nicht spricht. Angst. Wenn ich den Retter kenne, ist Angst Sünde. Reizbarkeit. Die Redewendung, komm mir nicht so nah. Meine Nerven, Ziellosigkeit, Minderwertigkeitskomplexe, Verzweiflung, Flucht vor der Wirklichkeit, äußerste Langeweile, Furcht vor dem Tod, vieles andere. Sünde, die in uns steckt, die an unseren Lebensnerven nagt. Wir Menschen haben uns von Gott, dem Lebensspender, getrennt. Wir haben uns von dem getrennt, der alle Probleme lösen könnte. Pascal hat einmal Folgendes gesagt: In dem Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Geschaffenes erfüllt werden kann, als alleine durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbarte. Ich denke, er hatte recht. Gott hat einen Plan, er hat ein Hilfsangebot. Er ist meine Rechtschaffenheit. Ich habe nicht rechtschaffen gelebt, aber es gibt einen, der absolut rechtschaffen gelebt hat. Und er sagt, wenn du zu mir kommst, du kannst die Rechtschaffenheit nicht aufweisen, aber ich will sie dir schenken, damit du vor Gott bestehen kannst. Ich meine, das ist ein Angebot. Die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit, die wir in Jesus Christus erhalten können. Außerdem bietet er mir ein sinnerfülltes Leben an. Er ist nicht gekommen, um zu stehlen und zu nehmen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, in reicher Fülle. Christen sind Menschen, die wirklich ein erfülltes Leben leben, ein Leben, in dem sie Herzensfrieden besitzen. Bald wird der Jubel und der Trubel wieder beginnen. Die Menschen stürzen sich in dieses und jenes Vergnügen, weil sie innerlich leer sind, auf der Jagd nach dem gewissen Etwas, und sie wissen nicht recht, wo sie es finden sollen. Jesus hilft nicht, weil wir gerecht sind, sondern um uns gerecht zu machen. Wer gerecht ist, braucht keine Gerechtigkeit. Da ist Gott ein Narr, wenn er Hilfe für Rechtschaffene anbieten wollte. Aber wir sind eben keine Rechtschaffenen. Der Arzt bemüht sich, dem Kranken zu helfen. Gesunde suchen gewöhnlich den Arzt nicht auf. Und selbst wenn man krank ist, geht man nicht sofort. Die Amerikaner wundern sich sehr, da gibt es ein anderes System, warum man in Deutschland so wenig zum Arzt geht, nachdem jeder in einer Krankenkasse ist. Drüben die Menschen suchen häufiger den Arzt auf, obwohl sie die Dinge in der Regel selbst bezahlen müssen und es alles sehr teuer kommt. Nur wer sich dessen bewusst ist, dass er Hilfe braucht, wird zu dem gehen, der helfen kann. Die vierte Eigenschaft von Jesus, Jesus Christus, meine Heiligung. Er hat ein heiliges Leben gelebt und er schickt mir seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt mir Kraft zum Gehorsam. Wo steht das in der Bibel? Es gibt Texte im Neuen Testament, aber wir sollten einen im Alten Testament aufschlagen. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26 und 27. Da heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und lege neuen Geist in eure Brust. Ich entferne das Herz aus Stein aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Meinen Geist lege ich in eure Brust und bewirke, dass ihr nach meinen Satzungen wandelt, meine Gesetze beobachtet und erfüllt. Der Heilige Geist hat ebenso wenig Freude am Lügen und am Stehlen, wie Jesus Christus das getan hat. Wenn ich erfüllt bin mit Heiligem Geist, dann werde ich automatisch keine Freude mehr an diesen Dingen haben. Ich werde heilig leben. Heilig leben heißt so leben, wie Jesus gelebt hat. Nicht in eigener Kraft und Anstrengung, das ist alles zum Scheitern verurteilt, sondern ganz einfach dadurch, weil der Heilige Geist mich dazu befähigt. Mir gefällt diese Redewendung hier, Vers 27. Meinen Geist lege ich in eure Brust und bewirke, dass ihr nach meinen Satzungen wandelt, meine Gesetze beobachtet und erfüllt. Gehorsam wird uns geschenkt, wenn wir das wünschen. Wir müssen das nicht selbst bewerkstelligen. Das ist die dritte Dimension des Retters Jesus Christus. Und die vierte, Jesus Christus, mein Erlöser. Das Wort Erlöser ist großartig. Es sagt eigentlich genau aus, er löst. Erlöste sind Menschen, die sich loslösen ließen von dem, was sie gehindert hat, Jesus nachzufolgen. Es sind Menschen, die dem Erlöser begegnet sind. Er löst mich, er starb für mich, er ist mein Stellvertreter. Wenn mir das bewusst wird, dann stelle ich mir die Frage, ja, wie kann ich denn nun ewiges Leben erhalten? Ich habe mir vorgenommen, wenn ich einem Menschen begegne, ihm einige Fragen zu stellen. Egal, ob ich ihm zum ersten Mal im Leben begegne oder ob ich ihn schon seit längerer Zeit kenne und ihm neu begegne. Unter anderem kann es sein, dass ich ihm drei verschiedene Fragen vorlege oder manchmal nur eine von drei Fragen. Die eine Frage würde so lauten, wenn du vor Jesus Christus stehst und Jesus Christus würde dich fragen, warum soll ich dir ewiges Leben geben? Welche Antwort würdest du Jesus geben? Ich weiß nicht, wie du antworten würdest heute Abend. Die Frage Stell dir vor, du stehst vor Jesus Christus und er fragt dich, warum soll ich dir ewiges Leben geben? Ich bin ein anständiger Mensch. Ich habe so viel Gutes getan. Ich habe ein großes Pluskonto. Herr Jesus, ich habe mich ehrlich bemüht. Es gibt so viele Antworten. Es gibt auch die Antwort, ich habe es gar nicht verdient. Ich stehe hier vor dir, weil du versprochen hast, ewiges Leben zu geben, dem, der zu dir kommt. Und hier bin ich. Ich berufe mich auf dieses Wort. Das könnte auch eine Antwort sein. Ich könnte auch die Frage stellen, angenommen, du stirbst heute Nacht, ganz plötzlich, hast du jetzt die Gewissheit, dass du ewiges Leben erhältst? Ich könnte auch die Frage ganz anders stellen. Was ist das Kennzeichen eines echten Christen? Woran erkennt man einen echten Christen? Und all diese Fragen und vor allen Dingen auch die 5 Tatsachen, wie man ewiges Leben erhält, sind in einem Heft beantwortet. Und nun gestatte ich mir, dieses Heft einmal vorzulesen, so wie es gedruckt ist, Satz für Satz. Wir fangen vorne mit dem Umschlag an. Wir wollen vom Inhalt Kenntnis nehmen, weil es hier um die 5 Tatsachen geht, mit denen man ewiges Leben erhält. Ergreife das Leben. Angenommen, Sie sterben heute, hätten Sie die Gewissheit auf ewiges Leben mit Jesus Christus? Bleiben Sie nicht im Ungewissen. 5 Tatsachen sollen Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. Erste Tatsache: Wer Gott findet, macht die Entdeckung seines Lebens. Gott liebt mich. Er will, dass ich ewig lebe in seinem Reich. Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hier gab. Nun wird jeder, der sich auf den Sohn Gottes verlässt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott hat einen Plan für mich. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Besondere an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Gott bietet mir Großes an: Freude, Liebe, Frieden, Sicherheit. Warum sieht die Wirklichkeit meines Lebens anders aus? In der Gottesferne fragen wir wenig nach Gott und seinem Plan für unser Leben. Kein einziger Mensch kann vor Gott bestehen. Keiner ist verständig und fragt nach dem Willen Gottes. Alle sind vom rechten Weg abgekommen. Einer wie der andere sind sie zu nichts zu gebrauchen. Nicht ein einziger tut, was recht ist. Dies trifft auch auf mein Leben zu. Die zweite Tatsache: Wir haben uns von Gott getrennt. Von Anfang an war der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott berufen. In freier Willensentscheidung löste sich der Mensch von Gott. Er meinte, dadurch unabhängig zu werden. So ging die Gemeinschaft mit Gott verloren. Diese Entscheidung des Menschen nennt die Bibel Sünde. Ob sie sich nun als aktive Auflehnung oder in passiver Gleichgültigkeit Gott gegenüber zeigt. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Sünde trennt von Gott. Was ist Sünde? Wer sündigt, verstößt gegen Gottes Gesetz, denn Sünde ist nichts anderes als ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Alles Unrecht ist Sünde. Die Sünde zahlt ihren Lohn, den Tod. Viele merken, dass ihr Leben ohne Gott keinen Sinn hat. Darum bemüht man sich um ein sinnerfülltes Leben. Man will die verlorene Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen. Wie? Durch ein rechtschaffenes, anständiges Leben, durch weltverbessernde Ideen und religiöse Leistungen. Alle diese Versuche scheitern. Der Abgrund zwischen uns und Gott wird dadurch nicht überbrückt, die Sünde mit ihren Folgen dadurch nicht beseitigt. Hören Sie Gottes Antwort auf das Suchen der Menschen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Tatsache Nummer 3, Jesus Christus starb wegen meiner Sünde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Mit seinem Tod hat er den Preis für meine Sünde bezahlt. Christus aber starb für uns, als wir noch Gottes Feinde waren. Damit hat Gott uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Jesus Christus führt mich in die Gemeinschaft mit dem Vater zurück. Jesus antwortete, der Weg bin ich und das Ziel bin ich auch. Denn in mir habt ihr die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich könnt ihr zum Vater kommen. So tat Gott von sich aus, was mir unmöglich ist. Er überbrückte den trennenden Abgrund zwischen mir und ihm. Das geschah, als der Sohn Gottes stellvertretend für meine Sünden starb. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Nirgends auf der ganzen Welt hat Gott einen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Darüber Bescheid zu wissen, das genügt nicht. Gott wartet auf meine Antwort. Einige nahmen ihn jedoch auf und glaubten an ihn, da gab er ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Viertens, und das kann in meinem Leben zur Tatsache werden, ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Retter an. Glauben, das heißt, mit jemandem eine Lebensgemeinschaft eingehen. Auf diesen ersten Schritt, auf diese Entscheidung kommt es an. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als das im Vertrauen anzunehmen, was Gott für euch getan hat. Eure Rettung ist nicht euer eigenes Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Keiner soll sich vor Gott auf Leistungen berufen können. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Es werden zwei Lebensmöglichkeiten aufgezeigt. Die linke Lebensmöglichkeit. Hier herrscht im Leben absolut das Ich. Jesus spielt eine Außenseiterrolle. Es wird in Stichworten wie folgt beschrieben, links oben, mein Ich beherrscht mich. Die Folgen, Unruhe, Zweifel, Unsicherheit, Schuld, Menschenfurcht könnten wir hinzusetzen. Keine Freude an Gottes Wort, Langeweile und was es da noch so alles geben mag. Die zweite Lebenssituation, hier ist ein Stellungswechsel vor sich gegangen. Die Stelle des Ich nimmt Jesus ein und das Ich erhält die Impulse von Jesus. Jesus ist der Einzige, der uns umprogrammieren kann nach göttlichem Programm. Das wird wie folgt beschrieben, rechts oben, Jesus Christus führt mich, der Gewinn, Friede, Gewissheit, Vergebung, Liebe, Freudigkeit, Zeugnis zu geben, vieles andere. Welcher Darstellung gleicht mein Leben? Vielleicht sagt der ein und andere, meine Darstellung gleicht, mein Leben gleicht der linken Darstellung. Vielleicht sagen andere, ich stehe rechts. Oder es mag jemand sagen, meine Situation ist hier gar nicht aufgezeichnet. Auf jeden Fall ist die Frage, die zweite, die hier gestellt ist, welche von den beiden Darstellungen wünsche ich für mein Leben? Sicherlich werden wir hier alle einer Meinung sein, dass die rechte Darstellung die wünschenswerte ist. Wenn das das Ideal ist, die nächste Frage, was könnte mich jetzt hindern, Christus in mein Leben aufzunehmen? Denn diese ideale Lebenshaltung ist bestimmt durch Jesus, der in meinem Leben herrscht. Wie kann ich Jesus Christus in mein Leben aufnehmen auf der nächsten Seite? Durch mein Glaubensgebet. Ich kann mich heute, jetzt für Jesus Christus entscheiden. Es ist so einfach, mit Jesus zu sprechen. Die Bibel nennt das Beten. Hier ist ein Glaubensgebet gedruckt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Komm jetzt in mein Leben. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Darum vertraue ich dir jetzt. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenke mir die Kraft, dir nachzufolgen. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich dir. Ich nehme das ewige Leben an. Ich bin es nicht wert, aber ich danke dir für dieses Geschenk. Amen. Kann ich dieses Gebet bejahen? Wenn ja, dann will ich in diesen Worten mit Jesus Christus sprechen. Er wird mein Gebet erhören. Ich habe persönlich dieses Gebet schon oft gebetet, weil es mir jedes Mal erneut ein Herzensanliegen ist. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Herrn. Ich fragte ihn, können Sie dieses Gebet dem Inhalt nach für sich persönlich bejahen? Er sagte, ja, da gibt es nur eine Formulierung. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich dir. Das bedeutet, ich kann da keine Reservierung mehr in meinem Leben machen. Ich muss zu Jesus ganz Ja sagen. Ich denke an einen anderen jungen Herrn. Der stand vor demselben Problem. Er sagte, jawohl, ich werde Jesus nachfolgen. Ich will mich sogar taufen lassen, aber das ist noch eine andere Sache. Aber nicht heute, sondern in den ersten 4 Jahren. Sehr schön. Ich habe ihn gebeten, Johannes 3, Vers 16 und 17 aufzuschlagen, in der Heiligen Schrift. Wir haben den Text vorhin gelesen. Ich sagte zu ihm, lies den Text bitte laut. Und so hat er im Wort Gottes laut gelesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich sagte, nimm einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und schreib dir an den Rand dieses Textes, heute nicht, erst in 4 Jahren und das Datum dazu. Verstehe ich gar nicht, warum ich das tun soll. Bitte hab den Mut, du hast deine Entscheidung getroffen, steh zu deiner Entscheidung, schreib's in die Bibel. Warum? Nun, ich gebe dir einen guten Rat. Streiche Jesus in deinem Leben in dieser Zeit zu 100%, sonst betrügst du dich. Das geht auf keinen Fall. Es soll ja nicht so sein, dass ich mit Jesus gar nichts zu tun haben will. Aber ich will eben noch 4 Jahre ein bisschen was vom Leben haben. Nach 4 Jahren soll es soweit sein. Wenn du Jesus zu 100% nicht streichst, wirst du tatsächlich 4 Jahre lang ein bisschen vom Leben haben, nicht mehr. Er begriff das nicht recht und ich erklärte ihm, wenn du Jesus nur zu 50% streichst in deinem Leben, dann hat Jesus zu 50% etwas zu sagen und die anderen 50% bestimmst du. Dann hast du von deinem Leben nur 50% und von Jesus auch nur 50%, du bist der Betrogene. Gut. Dann würde ich sagen, Jesus 80% und ich 20%. Schön. Dann lebst du zu 20% dein Leben, dann hast du ja von deinem Leben noch weniger. Ich denke, du wolltest ein bisschen was vom Leben haben. Dann hast du ja nur noch 20%, wenn Jesus zu 80% etwas zu sagen hat. Ich gebe Jesus zu 90% Vollmacht oder zu 95%. Dann werden die restlichen 10% dein Leben sein, dann hast du noch weniger von deinem Leben. Also gut, dann mache ich es umgekehrt. Dann streiche ich Jesus zu 90%. Mein Leben 90%, Jesus nur 10%. Dann wird dir Jesus zu 10% überall im Weg herumstehen. Miserables Leben. Hab den Mut, streich ihn zu 100%. 4 Jahre? Das geht nicht. Warum nicht? Erstens, ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat. Ich werde das nie fertig bekommen. Zweitens, ich weiß gar nicht, ob ich nach 4 Jahren noch am Leben bin. Dann geh bitte nach Hause, ich gebe dir 24 Stunden Bedenkzeit und überleg's dir. Aber hab den Mut, die Entscheidung zu treffen, du musst sie treffen. Und betrüg dich nicht selbst, du willst doch etwas von deinem Leben haben. Dann leb dein Leben, aber ohne Jesus, sonst steht er dir im Weg herum, wenn er zu 10% in deinem Leben etwas sagen soll. Der junge Mann ging nach Hause. Ich habe ernstlich für ihn gebetet, am nächsten Abend kam er, nach dem Abendvortrag. Ich sagte, nun, was hast du in deine Bibel geschrieben? Ich konnte mich nicht entscheiden, irgendetwas einzutragen. Warum nicht? Das geht nicht. Ich kann Jesus in meinem Leben unmöglich streichen. Ich habe mir auch überlegt, wie ich mich entscheiden soll. Mein Entschluss steht fest. Ich sage zu 100% zu ihm ja. Ich denke, dass ich dann ein gutes Leben führen kann. Dass ich mehr habe als nur ein bisschen vom Leben. Man muss sich klar sein, wie viel man vom Leben haben will. Nun, dieses Gebet, das hier gedruckt ist, es ist kein Vater unser, aber es drückt unseren Glauben aus. Es ist ein Glaubensgebet. Jeder kann es nur für sich beten. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, ob du den Wunsch hast, Jesus wirklich einzuladen und so ein Gotteskind wirst. Vielleicht sagst du, ich bin ein Gotteskind. Ich lasse es Jesus immer wieder gern neu wissen, dass ich ihm nachfolgen will. Nun, ich mache einen Vorschlag. Es gibt keinen Ersatz dafür, dass wir das Gebet nicht persönlich beten. Niemand ist gezwungen, das zu tun. Aber ich mache den Vorschlag, wer immer Freudigkeit hat und dem Inhalt dieses Gebetes zustimmen kann, das hier abgedruckt ist, den lade ich ein, mit mir dieses Gebet, so wie es da steht, laut zu beten. Wollen wir das tun? Dann wollen wir gemeinsam jetzt laut beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich bin ein Sünder, bitte vergib mir. Komm jetzt in mein Leben. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Darum vertraue ich dir jetzt. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenke mir die Kraft, dir nachzufolgen. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich dir. Ich nehme das ewige Leben an. Ich bin es nicht wert, aber ich danke dir für dieses Geschenk. Amen. Es ist etwas Großes, dass wir so beten können. Wir wollen weiterlesen auf der nächsten Seite. Ich habe in meinem Gebet Jesus Christus in mein Leben eingeladen. Ich vertraue darauf, dass Gott seine Zusagen in meinem Leben halten wird. Um welche Zusagen geht es? Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. Ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Hier fragt ein Ingenieur, wie viel muss ich denn jetzt fühlen, dass Jesus in mir lebt? Wie viel muss ich fühlen, dass ich Leben habe durch Jesus? Denn es steht ja hier, wer den Sohn Gottes hat, der hat Leben. Wenn wir zu Jesus jetzt Ja gesagt haben, hat in unserem Herzen ewiges Leben begonnen. Wir halten es sichtbar am Tag der Auferstehung oder am Tag des Kommens Jesu aus seiner Hand. Ich freue mich, dass Tatsachen von Gefühlen unabhängig sind. Muss man das fühlen, wenn man Geburtstag hat? Dass man Geburtstag hat? Ist es Ihnen auch schon so gegangen wie mir? Ich hatte Geburtstag und hatte gar kein Geburtstagsgefühl. Ich hatte trotzdem Geburtstag. Tatsachen sind von Gefühlen unabhängig. Großartig. Gefühle sind wetterwendig. Es kann sein, dass ich es fühle, schön, aber was dann, wenn ich es nicht fühle? Wenn ich es nicht fühle, ist es genauso eine Tatsache. Es kann sein, dass ich es jetzt fühle und morgen nicht fühle, dann ist es morgen immer noch Tatsache. Es kann sein, dass ein Gefühl da ist, aber wenn keins da ist, ist es trotzdem Tatsache. Wir sind jetzt Kinder Gottes, egal ob wir das fühlen oder ob wir das nicht fühlen. Ich lese den letzten Satz auf Seite 11. Ich habe nun angefangen, Jesus Christus als Freund und Retter kennenzulernen. Auf diesem Weg will ich vorangehen. Fünftens, und das ist jetzt eine neue Tatsache, mein neues Leben mit Jesus Christus. Ich habe mich nun für Jesus Christus entschieden. Damit nehme ich die Verheißungen Gottes in seinem Wort ernst. Mein neues Leben beruht nicht auf einem Gefühl, sondern auf den Tatsachen, die Gottes Wort nennt. Wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Was er früher war, ist vorbei und etwas ganz Neues hat begonnen. Was ist in meinem Leben neu geworden? Was ist geschehen, seit ich Ja sagte zu Jesus Christus? Die Wirklichkeit meines Lebens mit Jesus Christus. Erstens, Christus ist in mein Leben eingetreten. Zweitens, Christus vergibt mir meine Schuld. Drittens, ich gehöre Gott. Ich bin sein Kind. Viertens, mein Leben hat wieder einen Sinn. Fünftens, Christus hilft mir, seine Weisungen zu beachten. Sechstens, Christus schenkt mir ewiges Leben. Wir könnten diese Situation leicht in einem Bild vergleichen. Zwei Menschen lernen sich kennen, sie verlieben sich und dann versprechen sie sich die Ehe. Sie gehen eine Verlobung ein, aber die Verlobung ist nicht das Letzte. Nach einer bestimmten Zeit kommt der Tag, an dem die beiden vor Gott und vor der Zeugenschaft bestimmter Menschen sich öffentlich das Ja-Wort geben. Von da an gehen sie gemeinsam durchs Leben. Das hier ist der Beginn eines Lebens mit Jesus Christus. Früher oder später kommt, ganz natürlicherweise, der Tag, an dem der Betreffende zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, ab jetzt will ich auch sichtbar nach außen hin mit dir den Weg gehen. Ich will so getauft werden, wie du getauft worden bist. Die Taufe durch Untertauchen. Da wollte jemand wissen, ja, jetzt bin ich ein Kind Gottes, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das stimmt. Aber trotzdem müssen wir hier das eine festhalten. Als Kinder Gottes sind wir Erben dessen, was Gott uns anzubieten hat. Und er hat mir ewiges Leben anzubieten. Aber es gibt bestimmte Situationen, bei denen Kinder enterbt werden. Dann nämlich, wenn die Kinder bewusst einen eigenen Weg einschlagen und sich nicht mehr nach den Geboten der Eltern richten, dann kann es vorkommen, dass Kinder enterbt werden. Es ist denkbar, dass man ein Kind Gottes ist und hinterher seinen eigenen Weg wieder einschlägt. Gott aus dem Weg geht oder etwas anderes tut. Ich bin so froh, dass ich kein Richter bin. Aber ich denke hier an die Aussage Jesu im Neuen Testament, damit wir feststellen, dass das nicht mein Gedankengang ist. Wenn Kinder enterbt werden, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Seite 10, Vers 21 bis Vers 23. Seite 10, rechts in der Spalte, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird eingehen in das Himmelreich, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der wird eingehen in das Himmelreich. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Haben wir nicht viele Wunder gewirkt in deinem Namen? Alsdann werde ich ihnen offen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, der die Werke des Bösen tut. Nicht jeder, der Herr sagt, wird belohnt. Wir verstehen das. Hier steht nun auf der Seite, mein Bekenntnis zu dieser guten Nachricht bekenne ich mich ohne jede Furcht, denn in ihr wirkt Gottes Macht. Sie bringt allen Menschen Rettung, die ihr glauben, eine freie Zeile. Sie ist dafür bestimmt, dass man die mündliche Entscheidung hier auch sichtbar werden lassen kann, indem man seinen eigenen Namen hinschreibt, mit dem Datum und dem Ort, für den Fall, dass einem hinterher Zweifel aufkommen, ob man tatsächlich zu Jesus Ja gesagt hat, ob man tatsächlich ein Kind Gottes ist. Man kann sich dieses Heft in der Bibel aufheben. Ich habe das hier schon einmal erwähnt. Ich will es noch einmal tun, weil einige das damals nicht gehört haben. Jener Studienrat, Organist in der Kirche, der gekommen war und einige Fragen hatte, ich stellte ihm die allerwichtigste Frage zuerst: Haben Sie die Gewissheit, wenn Sie ganz plötzlich sterben, dass Sie ewiges Leben erhalten? Die prompte Antwort: Nein. Sie können die Gewissheit erhalten. Ich kann Ihnen zeigen, wie. Ich habe hier ein Heft. Wir sind dieses Heft durchgegangen. Als wir zum Gebet kamen, sagte er: Jawohl, ich bin damit einverstanden. Ich werde die Hände falten, mir ist es ein so ernstes Anliegen. Bitte beten Sie dieses Gebet laut in Sätzen. Ich will es nachbeten mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Das haben wir getan. Nach dem Gebet weinte dieser Studienrat, ein feiner Herr. Er sagte: Ich bin Organist in der Kirche. Kein Pfarrer hat mich jemals angesprochen und mir die Frage gestellt, ob ich Gewissheit habe auf ewiges Leben. Sie haben mir diesen Weg heute gezeigt. Ich habe Jesus angenommen, bin jetzt sein Gotteskind. Ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Ich bin der glücklichste Mensch. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mich angesprochen haben. Ich freue mich, dass ich die Adventgemeinde kennengelernt habe. Dass aus der Adventgemeinde mich jemand angesprochen hat. Er meinte, ich weiß nicht, ob ich jemals Adventist werde. Aber die Adventgemeinde werde ich nie mehr vergessen können. Dann erklärte ich ihm das, welche Bewandtnis es hier mit dieser freien Zeile hat. Er sagte, ich kann hier unmöglich meinen Namen hinsetzen. Warum nicht? Wissen Sie, ich habe einen leiblichen Bruder in Hannover. Ich werde ihn in 3 Tagen besuchen. Mein Bruder hat auch keine Gewissheit, dass er ewiges Leben hat. Mit meinem Bruder will ich diesmal das wichtigste Gespräch führen, das ich jemals geführt habe. Dazu brauche ich dieses Heft. Wenn in diesem Heft mein Name drin steht, kann ich es meinem Bruder nicht mehr geben. Wenn es nur deswegen ist, ich kann Ihnen Hefte geben, so viel Sie wollen. Er sprach mit seinem Bruder, kam zurück, freudestrahlend. Er sagte: Mein Bruder hat zu Jesus Ja gesagt. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Er ist auch ein Gotteskind. Ich bin so glücklich. Es gibt nichts Schöneres, wenn man selbst die Gewissheit hat auf ewiges Leben, andere auch diesen Weg zu führen. Und dieses Heft macht es hier leicht. Lesen wir auch noch das Letzte. Leben ist Wachstum, Stillstand ist Rückschritt. Darum schaue ich nicht auf mich, sondern auf meinen Herrn. Darum verlasse ich mich auf die Erlösungstat Gottes, nicht auf meine schwankenden Gefühle. Darum bleibe ich in rechter Verbindung mit meinem Herrn. Darum führe ich ein Leben des Gebets. Darum lese ich täglich und forschend im Wort Gottes. Darum suche ich regelmäßig die Gemeinschaft mit Gläubigen. Darum bekenne ich Jesus Christus in meiner Umgebung. Darum bereite ich mich vor auf den wiederkommenden Herrn. 5 Tatsachen sichern das ewige Leben. Wer sich eine Bibel wünscht oder das Taschenbuch Der Weg zu Christo, darf den letzten Abschnitt einschicken. Soll das alles so einfach sein? Ich bekenne, es ist so einfach und ich freue mich, dass es so einfach ist, damit jeder den Weg gehen kann, damit kein Mensch eine Entschuldigung hat und sagen kann: Lieber Gott, ich wollte ja so gern, aber es war zu schwer, zu umständlich. Was Menschen gemacht haben, das ist schwer und umständlich. So wie Gott die Dinge geordnet hat, ist es einfach. Dafür wollen wir ihm jetzt danken. Wir stehen zum Gebet auf. Ich danke dir, himmlischer Vater, im Namen Jesu, dafür, Herr Jesus, dass du unser Heiland und Erlöser bist, dass wir dich annehmen können, dass wir dir unser Ja-Wort geben können und dass du aus uns Gotteskinder machst. Du gestaltest unser Leben um nach göttlichen Grundsätzen. Wir danken dir, dass alles so einfach ist. Wir danken dir, dass wir diesen Weg gehen konnten. Du bist einen viel schwereren Weg gegangen. Und wir bitten dich, führe uns an deiner Hand. Stärke uns den Glauben. Und schenke Gnade, dass wir dir bis an unser Lebensende die Treue halten. Wir wissen, dass du ein treuer Gott bist. Schenke uns die Siege im Leben, die wir brauchen. Wir danken dir für alles. Amen.